Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der russische Beschuss eines Atomkraftwerkes in der Ukraine löst heute große Empörung und Sorge aus, während Moskau von der Tat ukrainischer Saboteure sprach. Schwer ist es zurzeit, an verlässliche Informationen aus der Ostukraine zu kommen, zum Beispiel. Dort aber scheint die Situation verheerend zu sein. Marius Reichert.
Besonders dramatisch scheint die Lage in Mariupol zu sein. Der Bürgermeister der Hafenstadt im Südosten der Ukraine berichtet, dass seine Stadt brenne und dringend Unterstützung brauche. Es gebe keine Wasserversorgung, Fernheizung oder Stromversorgung mehr. Die Lebensmittelvorräte gingen zur Neige, schildert er in sozialen Medien. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen spricht von bislang 331 bestätigten Todesfällen, 675 Zivilisten seien verletzt worden. Das Büro weist aber darauf hin, dass die tatsächliche Zahl sehr viel höher sein könnte.
Ein Eindruck aus dem Osten des Landes. Mit Menschen in der Westukraine, da können wir noch einigermaßen unkompliziert sprechen, zum Beispiel mit der Literaturwissenschaftlerin Oksana Matitschuk von der ukrainisch-deutschen Gesellschaft in Tschernowitz. Heute am späten Nachmittag konnte ich sie erreichen.
Ich bin an der Universität, ich bin im Büro, was als ganz normales Büro funktioniert hat. Jetzt ist etwas anderes drin, was ich aber nicht sagen darf. Also wir machen Logistik, Koordination, Organisation, alles Mögliche. Wir haben als der Kulturverein Gedankendach, aber auch das International Office der Universität, wo ich tätig bin, sehr, sehr breites Netzwerk, europaweit.
Sie sind in Tschernowitz, das ist eine Stadt, die liegt ein bisschen mehr im Westen, nah an der Grenze zu Moldau. Was war das für eine Stadt? Wie haben Sie die erlebt noch vor 10 Tagen, bevor der Krieg begonnen hat?
Wir sind hier im Prinzip in einem Dreiländereck, weil Rumänien auch in 40 Kilometer Entfernung ist. Tschernowitz war früher eine sehr touristische Stadt, weil es früher mal ein sogenanntes Bollwerk der K&K-Monarchie im Osten war. Und es ist entsprechend sehr geprägt von der österreichischen, der rumänischen Zeit, natürlich dann auch von der sowjetischen. Eine sehr interessante Mischung von Kulturen, Sprachen, Architektur. Eine Stadt an der Grenze, gab es sehr viel Verkehr, viel Austausch mit Rumänien, etwas weniger mit Moldawien.
Wie hat sich die Stadt jetzt verändert in den letzten Tagen? Was erleben Sie jetzt?
Na, vor allem, dass viele die Stadt verlassen. Viele sind auf der Durchreise, viele aber, die aus Tschernowitz kommen, verlassen die Stadt. Und es kommen sehr, sehr viele Geflüchtete an. Wir haben Massenunterkünfte, die voll sind. Schulen, Sporthallen, Studentenwohnheime zum Beispiel von der Universität. Wir haben aber auch Wohlhabende oder gut Betuchte, wie man so sagt, die sich längerfristig eingemietet haben. Das haben wir bereits vor dem Kriegsbeginn gehört, von den Maklern zum Beispiel. Ja, dass die Immobilien, die noch zu haben waren, sehr gut ausgebucht sind. Nicht nur in der Stadt, sondern auch in der Umgebung. In der Nähe sind ein paar touristische Orte. Wir sind ja an den Ausläufern der Karpaten. Und man merkt an vielen Orten, an vielen Plätzen, an vielen Stellen, dass da etwas gemacht wird, was früher bestimmt nicht gemacht wurde. Zum Beispiel werden in Schulen Tarnnetze geflochten. Zum Beispiel werden, keine Ahnung, Lebensmittel hergestellt, die an die Front gehen. Also eine totale Umfunktionierung, nicht der öffentlichen Gebäude teilweise.
Das heißt aber, russische Truppen sind noch weit weg von Ihnen.
Ja, das ist ja schwarzer Humor. Ich hoffe, die werden nie mehr diesen Boden betreten. Ich hoffe das sehr.
Wenn Sie sagen, Sie sind 40 Kilometer entfernt von der rumänischen Grenze, haben Sie daran gedacht, das Land zu verlassen und sich gegebenenfalls auch in Sicherheit zu bringen, falls die russischen Truppen doch zu Ihnen kommen?
Eigentlich nicht. Oder ich müsste wahrscheinlich das Land verlassen, wenn, das möchte ich gar nicht aussprechen, aber hypothetisch ist die Möglichkeit da, wenn sich eine Marionettenregierung, eine von Russland kontrollierte Regierung in Kiew installieren sollte, da werde ich tatsächlich dann Schwierigkeiten haben, im Land zu bleiben. Das möchte ich nicht mehr.
Was sind die Gesprächsthemen momentan bei Ihnen in der Universität? Also Sie haben schon ein bisschen beschrieben, was gerade passiert, aber versuchen Sie noch zu analysieren, was eigentlich mit der russischen Führung, was mit Putin los ist? Oder wie schauen Sie in die Zukunft, wie schauen Sie in die Gegenwart? Was bereden Sie miteinander?
Es sind vor allem sachliche Dinge, die es muss schnell gehen, es gibt sehr, sehr viel zu tun. Mein Kreis, sage ich mal so, also Kreis der Personen, mit denen ich kommuniziere, ist einerseits sehr eng. Das sind sozusagen die engsten Verbündeten, die hier schaffen. Eine Kollegin hat das Land verlassen. Von einer anderen habe ich heute gehört, dass sie auch vorhat, auszureisen. Das ist auch nachvollziehbar. Was Russland will, war uns schon lange klar. Ich habe das sehr oft zu meinen deutschen Bekannten zum Beispiel gesagt. Und von ihnen, also wenn nicht eine direkte Aussage, das ist nicht wahr und du übertreibst, dann wenigstens verwundete Blicke geerntet sozusagen. Es tut mir leid, mir das noch einmal sagen zu müssen, der Mensch in Kreml ist unzurechnungsfähig. Ich sage das mit absoluter Verantwortung. Also ich glaube, man sieht inzwischen, dass man eine Person hat, mit der man nicht verhandeln kann. Es ist einfach eine parallele Realität, eine Welt, die geschaffen wurde, die es so nicht gibt. Und das Problem ist, dass viele Menschen in der Russischen Föderation das glauben, genauso wie die in Kreml. Es ist fatal. Es ist einfach fatal.
Gestern hat uns Olena Jasinetska hier ein Fazit erzählt. Sie arbeitet an der UNESCO-Welterbestätte der Sophienkathedrale in Kiew und meinte, die Angst ist groß vor einer Zerstörung dieses Kulturerbes. Wissen Sie etwas über Kultureinrichtungen, über Museen in Tschernowitz? Wird da irgendwie versucht, Kulturgüter in Sicherheit zu bringen?
Es ist unterschiedlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass es keine Hilfe von Seiten der Verwaltung gibt. Die sind jetzt natürlich absolut überfordert. Ich meine die städtische Verwaltung oder die Gebietsverwaltung. Ich habe tatsächlich zwei Personen gefragt. Ich möchte jetzt nicht sagen, welche Museen das sind. Eines ist klein, privat, aber sehr wichtig für Tschernowitz. Da wurde mir gesagt, sie tun gar nichts, sie haben keine Kapazitäten im Prinzip. Keinen sicheren Ort, wo sie die Sachen unterbringen können. Und ein größeres, ein staatlich getragenes, hat gesagt, wir nehmen zum Beispiel Ausstellungsgegenstände, die nah am Fenster stehen, weg. Sie haben in den Kellern Räume, wo sie das besonders Wertvolle schon lagern können. Gleichzeitig sind diese Keller auch der öffentliche Luftschutzraum. Die Möglichkeiten sind begrenzt. Also in Tschernowitz gibt es leider kein Programm nicht oder keine Strategie. Es hängt sehr viel von den Verantwortlichen, von den Direktoren ab, wie sie in dieser Situation reagieren. Die Universitätsbibliothek hat zum Beispiel sehr, sehr wertvolle Sammlung, die sogenannte Habsburger Sammlung. Das ist Gott sei Dank sehr gut gelagert. Aber wir wissen auch, das wissen wir schon von früheren russischen Invasionen, dass auch sehr, sehr viel Wertvolles aus Tschernowitz verschwunden ist, wenn die Stadt eingenommen wurde. Und das ist ja schon mehrfach passiert in der Geschichte. Ich hoffe nicht dieses Mal.
Ist dieses Thema, zum Beispiel diese wertvolle Sammlung an Ihrer Universitätsbibliothek, die zu schützen, ist das ein Thema, das aktuell tatsächlich wirklich verhandelt wird oder ist dafür eigentlich gar kein Platz, sich jetzt
dahin zu kümmern? Nein, gar nicht, nein.
Oksana Martitschuk, Literaturwissenschaftlerin aus Tschernowitz, mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen.